Die Kardiologie ist die wohl innovativste Fachrichtung der Medizin, denn als die Todesursache Nummer 1 weltweit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen von größtem Interesse für die Forschung. Heute spricht Dr. Christian Harisch, CEO der Lanzerhof Group, mit dem weltweit renommierten Kardiologen Professor Dr. Karl-Heinz Kuck. Professor Dr. Kuck erklärt, wodurch Herzinfarkte und Schlaganfälle verursacht werden und wie Patientinnen und Patienten aktiv dazu beitragen sollten, dass Risikofaktoren erkannt und behandelt werden können. Zudem berichtet Professor Dr. Kuck, warum er große Hoffnungen auf die künstliche Intelligenz setzt, welchen Beitrag die Corona-Pandemie am Fortschritt der Herzgesundheit hat und inwiefern der internationale Zusammenhalt auch in medizinischer Hinsicht entscheidend für die Zukunft der Menschen ist. Viel Spaß beim Zuhören.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof.
Forever Young, der Longevity-Podcast des Lanzerhofs. Heute haben wir die Ehre, mit einem der besten Kardiologen der Welt zu sprechen. Er hat nicht nur viele Leben gerettet und wirklich Longevity begleitet. Man denke nur an den Altbundeskanzler Helmut Schmidt von Deutschland, an Udo Lindenberg und viele mehr. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet, aber auch einer, der immer an die Zukunft denkt, der sich intensiv mit den Digitalisierungsprozessen, aber vor allem mit der Bedeutung von KI in der Zukunft der Medizin beschäftigt. Und heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Heinz Kuck.
Ich freue mich, hier zu sein.
Lieber Karl-Heinz, wie wird man einer der besten Kardiologen der Welt? Wie geht es?
Ich glaube, dass es zunächst mal so geht wie in jedem anderen Beruf. Man muss Leidenschaft für das leben, an das man glaubt. Medizin ohne Leidenschaft ist für mich gar nicht vorstellbar. Wir haben Medizin gelebt, Tag und Nacht, und leben es weiterhin Tag und Nacht. Ich glaube, Medizin ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Und wenn man diese Leidenschaft lebt, dann hat man den Anspruch, dass man mit den international besten Kolleginnen und Kollegen auf der Welt sich im Wettbewerb befindet und möchte zu den Top-Ärzten gehören. Das ist das, was ich jungen Menschen immer versuche mitzugeben und hoffe, dass sie diesem guten Rat auch folgen werden.
Wann hat es für dich die Entscheidung gegeben, die Medizin zu erkennen als deine Berufung?
Das war in relativ jungen Jahren. Ich bin, glaube ich, 14 Jahre alt gewesen und damals an einer Hirnhautentzündung erkrankt. Das ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Ich habe natürlich nicht gewusst, als ich ins Krankenhaus kam, was ich hatte. Es konnte mir auch keiner so erklären, dass ich die Ernsthaftigkeit der Diagnose verstanden habe. Und dieses Nichtwissen, diese Unsicherheit, was diese Erkrankung betraf und was mit mir vor sich ging, hat mich veranlasst, in diesem Alter mit 13, 14 Jahren zu sagen, das darf dir nicht wieder passieren. Und das war der Entschluss, Medizin selber zu machen, um eines Tages nicht mehr ohne Kenntnis bei einer schweren Erkrankung zu sein. Und diesen Weg habe ich seitdem konsequent verfolgt. Es gab damals schon einen Numerus Clausus und ich wusste, ich musste besonders gut in der Schule sein, um Medizin in Deutschland studieren zu können.
Ja, wie ging es dann weiter? Du hast diesen Entschluss gefasst, hast dich bemüht, dass du die Voraussetzungen, ein Medizinstudium in Deutschland absolvieren zu dürfen, erfüllen musst. Wo hat dann das Studium stattgefunden? Wie war das nach dem Abitur? Gab es damals noch die Bundeswehr?
Ich bin nie zur Bundeswehr gegangen. Es gab damals die Möglichkeit, einen Wohnsitz in Berlin zu haben. Und mit einem Berliner Wohnsitz wurde man befreit von der Bundeswehr. Diese Möglichkeit habe ich genutzt, weil ich das, wenn ich ehrlich bin, als notwendiger erachtet habe, als junger Mensch Medizin zu machen, als 2 Jahre Bundeswehr zu machen. Ich habe dann in Köln studiert, habe mein Studium dort abgeschlossen und bin als Chirurg in Hamburg gestartet, weil mich ein persönlicher Kontakt nach Hamburg geführt hat. Und dann hat mich ein persönlicher Kontakt, ohne dass ich das im Detail ausführen will, in die Herzmedizin geführt. Und die Herzmedizin hat den großen Vorteil, dass sie auf der einen Seite eine intellektuelle Herausforderung darstellt, was allgemein die innere Medizin ist, aber auf der anderen Seite eben auch die manuelle Herausforderung darstellt, dass man gute Hände braucht. Und die guten Hände müssen von einem guten Kopf kontrolliert und dirigiert werden. Und diese einzigartige Kombination zwischen Kopf und Händen, die konnte man in der Kardiologie leben und kann sie auch bis heute in der Kardiologie ganz hervorragend ausleben.
Aber wenn man jetzt so liest und hört, es gibt immer wieder Fälle, Menschen Mitte 50, Männer in erster Linie, wachen in der Früh nicht mehr auf, plötzlicher Herztod, jetzt vor kurzem wieder ein bekannter Funktionär eines Fußballclubs, aber auch der Chefredakteur für Kultur in der Frankfurter Allgemeinen und viele prominente Beispiele, aber viele im Alltag, die sterben von einer Sekunde auf die nächste, plötzlicher Herztod. Wie gibt es das und wie kann man das verhindern?
Die häufigste Ursache des plötzlichen Herztodes ist unverändert die sogenannte koronare Herzerkrankung, also die Gefäßverkalkung. Das ist eine Systemerkrankung im gesamten Körper, die sich aber fatal sowohl am Herzen manifestieren kann, also äußern kann, aber auch leider am Gehirn äußern kann. Also das, was wir am Herzen als Herzinfarkt kennen, dass ein Gefäß plötzlich verschlossen wird, infolge des Plaques, also cholesterinreiche Veränderungen der Herzkranzgefäße aufbrechen und die aufgebrochenen Plaques aktivieren dann die Blutplättchen, dann kommt es zum Gefäßverschluss. Und die meisten Menschen meinen, dass wenn sie keine Beschwerden haben, dass sie keine Kontrollen machen müssen. Bei Männern müssen die Kontrollen mit dem 15. Lebensjahr beginnen.
Mit dem 15. Lebensjahr?
Mit dem 50. Lebensjahr.
50. Sorry, ich habe jetzt falsch verstanden.
Wobei ich persönlich glaube, dass wenn man in der Familie viele Patienten gehabt hat, Vater, Großvater oder auch auf der mütterlichen Seite, die Herzinfarkte hatten, sollte man bereits mit dem 20. Lebensjahr zumindest die Cholesterinwerte, das böse Cholesterin, das sogenannte LDL-Cholesterin, Low-Density-Lipoprotein, bestimmen lassen. Und wenn das erhöht ist, sollte die Behandlung so früh wie es geht einsetzen. Weil wir heute wissen, dass es ein chronischer Prozess ist, der über Jahrzehnte geht und sich bei Männern dann im 50., 60. Lebensjahr manifestiert und zum Herzinfarkt führt. Das typische Alter bei Männern, einen Herzinfarkt zu bekommen, ist Ende 50 bis Mitte 60. Und das führt dann zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass Männer plötzlich umfallen, dass Männer in der Nacht versterben, morgens nicht mehr wach werden. Und das liegt in der Regel daran, dass ein Herzinfarkt eingetreten ist. Und dieser Herzinfarkt kommt eben aus Veränderungen der Herzkranzgefäße, die nicht zu Beschwerden führen, also nicht die hochgradigen Veränderungen, die zu Brustschmerzen führen, die zu Atemnot führen, die machen Beschwerden, aber in der Regel keinen Infarkt. Der Infarkt kommt aus den leichten Veränderungen, die gefüllt sind mit Fetten, mit dem schlechten Cholesterin, dem LDL-Cholesterin. Und wenn diese Fette aufbrechen, dann werden die Blutplättchen aktiviert, das Gefäß verschließt sich, der Herzinfarkt tritt ein. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bei Männern spätestens zum 5. Lebensjahr, bei Frauen spätestens zum 6. Lebensjahr, die Cholesterinwerte bestimmen zu lassen. Und neben den Cholesterinwerten ist das sogenannte Lp-a ein weiterer wichtiger Risikofaktor, der zusätzlich immer bestimmt gehört.
Kannst du den Lpa1-Wert näher erläutern?
Das Lp-a hat das gleiche Risiko, Atherosklerose, also Gefäßverkalkungen zu verursachen, wie das sogenannte LDL. Der Nachteil an dem Lp-a, was genetisch bestimmt ist, und es sollte normalerweise unter 30 liegen, aber wenn es deutlich über 30 liegt, bei 100 oder 150, dann addiert sich das Risiko zusätzlich zu dem erhöhten LDL-Wert. Da wir leider das Lp-a im Moment medikamentös noch nicht angehen können, es laufen allerdings Studien, und wir sind alle hoffnungsfroh, dass innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre diese Medikamente für Patienten verfügbar sein werden, sodass wir direkt dann das Lp-a genauso behandeln können, wie wir heute schon das LDL behandeln können. Aber solange wir es nicht behandeln können, muss man im Grunde den Lp-a-Wert zum LDL-Wert hinzufügen und dann den LDL-Wert so weit absenken, dass insgesamt die Risikokonstellation deutlich gebessert wird. Das wird leider nicht immer ernst genommen, nicht nur von den Patienten nicht ernst genommen, sondern leider auch von vielen Ärzten nicht ernst genommen, weil die gucken immer auf die Referenzwerte. Aber wir wissen heute, dass das Risiko für einen Herzinfarkt ein ganz individuelles ist. Und wenn für den einen 100 Milligramm Prozent LDL akzeptabel sind, sind es für den anderen eben nicht. Wenn er neben dem erhöhten LDL ein Raucher ist, wenn er Übergewicht hat, wenn er sich wenig bewegt, wenn er eine Zuckerkrankheit hat, dann muss der LDL-Wert weiter abgesenkt werden und man darf den LP-Klein-A-Wert dabei nicht unberücksichtigen.
Warum trifft es Frauen seltener oder jüngere Frauen gar nicht?
Frauen sind bis zur Menopause, also bis zum 5. Lebensjahr in der Regel geschützt, weil durch die weiblichen Hormone die Atherosklerose nicht auftritt. Aber leider ist es in den letzten 10, 20 Jahren so, dass Frauen genauso häufig heutzutage einen Herzinfarkt bekommen wie Männer, aber zeitversetzt, 10 Jahre später, weil sich die Atherosklerose nach dem Klimakterium dann entwickelt. Das heißt, auch bei Frauen muss frühzeitig eine Analyse der Cholesterinwerte gemacht werden, auch von LP klein a gemacht werden. Dazu kommt, und das muss auch nochmal gesagt werden, ist eigentlich bekannt, dass Frauen viel später zum Arzt gehen. Aus kulturellen Gründen. Frauen ertragen Schmerzen besser. Das hat auch zur Folge, dass beim akuten Herzinfarkt die Frauen viel später in die Kliniken kommen, damit größere Herzinfarkte bekommen, damit mehr auch versterben infolge des Herzinfarktes. Das heißt, wir müssen umdenken. Wir müssen in die Prävention investieren. Wir müssen auf die Prävention aufmerksam machen. Wir müssen Infarkte verhindern. Wir müssen Atherosklerose verhindern. Die Zukunft der Medizin ist nicht mehr das, was wir alle über viele Jahre gemacht haben, dass wir die Patienten im Endstadium behandeln. Die Zukunft der Medizin ist, dass wir die Krankheiten verhindern und damit hoffentlich weniger Patienten im Endstadium von schweren Herzerkrankungen behandeln müssen.
Gelten die Ausführungen zum Herzinfarkt auch für den Schlaganfall?
Der Schlaganfall ist auch bei einem Drittel der Patienten bedingt durch das Herz. Also die hinlängliche Meinung, dass der Schlaganfall im Gehirn verursacht wird, so wie es beim Herzinfarkt ist. Beim Herzinfarkt verschließt sich das Gefäß durch ein Aufbrechen eines Plaques. Beim Schlaganfall ist der Mechanismus in einem Drittel der Patienten ein anderer. Da kommt ein Gerinnsel aus dem Herzen, wird aus dem Herzen zum Gehirn über die hirnführenden Gefäße gebracht und verstopft dann eine Hirnarterie. Die Auswirkung ist also dieselbe, nur noch fataler, weil das Gehirn die Minderdurchblutung, den Sauerstoffmangel noch weniger toleriert wie das Herz. Beim Herzen sagen wir, innerhalb von 3 Stunden reicht es, das Gefäß wieder aufzumachen. Beim Gehirn ist es nur 15 Minuten bis maximal zu 1 Stunde und dann muss das Gerinnsel entfernt werden. Das ist nicht immer einfach zu erreichen, aber man muss nur darum wissen, dass es so ist und dass auch das Herz und insbesondere eine Herzrhythmusstörung, nämlich das sogenannte Vorhofflimmern, für die Bildung der Gerinnsel im Herzen verantwortlich ist, die dann zum Schlaganfall führen.
Jetzt habe ich eine Apple Watch oder eine ähnliche Uhr, die EKG ganz einfach in 30 Sekunden aufzeichnen kann. Und jetzt kommt jemand und macht das jeden Tag oder jede Woche und das EKG wird als unbedenklich ausgewiesen von der Uhr. Wie sicher ist man, wenn man diese Einrichtung nutzt?
Also erstmal ist der Hinweis ganz wichtig, dass wir heute die Möglichkeit haben, sozusagen das EKG zum Patienten zu bringen und nicht den Patienten mehr zum EKG. Deswegen weise ich meine Patienten immer darauf hin, dass es diese Möglichkeit gibt und dass man diese Möglichkeit nutzen sollte. Es gibt viele Uhren, die heute eine EKG-Funktion haben und die sollte man nutzen. Das Problem ist, dass der Algorithmus, der in diesen Uhren implementiert ist, leider nur eine relativ geringe diagnostische Genauigkeit hat. Die liegt irgendwo bei 60%. Das heißt, nur bei 60% der Patienten stimmt die Diagnose, die die Uhr sagt, beziehungsweise sagt die Uhr auch häufig uneindeutiger Befund. Und immer, wenn uneindeutiger Befund da steht, dann heißt das, dass die Uhr aufgrund der Limitation des Algorithmus nicht in der Lage ist, den Rhythmus richtig zu erkennen. Und jedes Mal, wenn so etwas aufpoppt oder jedes Mal auch, wenn die Diagnose Vorflimmern heißt, muss man einen Arzt aufsuchen. Das muss man sehr ernst nehmen, weil das zum Schlaganfall führen kann. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Deutschland ca. 270.000 Menschen jedes Jahr einen Schlaganfall erleiden. 200.000 einen neuen, einen frischen Schlaganfall. 70.000 Patienten, die bereits einen Schlaganfall hatten und einen zweiten bekommen. außer dem, dass es für die Patienten und auch für die Familie eine Tragödie ist, muss man auch das gesundheitsökonomische Potenzial hier beachten. Die Kosten im Jahr in Deutschland für Patienten mit Schlaganfall liegen bei ungefähr 17 Milliarden Euro. Das ist also eine gewaltige Summe, die wir als Gesellschaft aufbringen müssen, um Patienten, die einen Schlaganfall bekommen haben, zu behandeln. Deswegen kann ich auch hier nur noch mal darauf hinweisen, dass die Prävention, die Verhinderung des Schlaganfalls, das Ziel sein muss, um Patienten zu schützen auf der einen Seite und Gesundheitskosten zu senken auf der anderen Seite. Und das kann man eben, indem man entweder den Puls fühlt. Wir haben jetzt eine neue Aktion gestartet von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Das ist der sogenannte Pulse Day, das ist der 1. März. Da bringen wir Patienten bei, wie man den Puls fühlt. Ganz einfach. An der Hand den Puls fühlen, mindestens einmal am Tag. Besser aber die Uhr, welche Uhr auch immer, ein EKG schreiben. Und wenn aufmerksam das zu beobachten, wenn Auffälligkeiten sind, uneindeutig oder vorflimmern, bitte den Arzt aufsuchen.
Aber nochmal nachgefragt, wenn die Uhr Unbedenklichkeit ausweist und sagt keine Anzeichen von Vorhofflimmern, schützt mich das dann vor einem plötzlichen Herztod?
Also wenn die Uhr wirklich sagt Sinusrhythmus, das ist ja der normale Herzrhythmus, der mit 60, 70 Schlägen pro Minute abläuft. Wenn da steht Sinusrhythmus, dann bedeutet das, dass der Rhythmus wirklich in Ordnung ist. Das ist aber nur korrekt bei ungefähr der Hälfte der Patienten, die diese Uhr tragen. Deswegen ist es immer ratsam, wenn irgendein Befund dort steht, der nicht Sinusrhythmus heißt, dass man es weitergehend untersuchen lässt und dass man andere Methoden dann anwendet, um zu einer genaueren Diagnose zu kommen. Der Schlaganfall kann wirklich auf diese Art und Weise verhindert werden. Der plötzliche Herztod ist ja mehr das Problem, der nicht auf der Vorhofebene sich abspielt, sondern auf der Herzkammerebene sich abspielt. Herzinfarkt ist ein Beispiel, was wir eben angesprochen haben. Es gibt andere Herzerkrankungen, die auch zum plötzlichen Herztod führen. Aber der Hinweis muss sein, wenn immer Auffälligkeiten im EKG sind, dann muss es durch einen Herzspezialisten weiter untersucht werden.
Aber kann man sagen, jede und jeder sollte seinen LDL-Wert und sein LPA Wert kennen. Jeder und jede Zuhörerin, und da dürfen wir an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, appellieren, bitte überzeugen Sie sich über Ihren aktuellen LP-A-Wert und über Ihren LDL-Wert. Ist das so richtig?
Ich spreche das Thema immer bei meinen Patienten an. Und ich erwarte von meinen Patienten, dass wenn der Wert einmal bei uns bestimmt worden ist, der LP-A-Wert wie auch der LDL-Wert, dass sie ihn auswendig kennen, wenn sie beim nächsten Mal zu mir kommen. Das trainiere ich mit dem Patienten, weil dafür muss ein Bewusstsein erzeugt werden, genau in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben. Es muss der Patient sich darum kümmern. Es stirbt nicht der Arzt, es stirbt der Patient. Und das Risiko liegt auf der Patientenseite. Also der Patient muss es von seinem Arzt einfordern. Bestimme mir den Wert, bestimme mir das LDL, bestimme mir das LP-A. Und darum muss der Patient sich kümmern. Das ist Eigenverantwortung. Das ist die Richtung, in der Medizin sich entwickelt, dass Patienten Eigenverantwortung übernehmen. Sie können nicht erwarten, dass jeder Arzt sich individuell um jeden Patienten so kümmert, wie es für den Patienten notwendig ist. Also bitte, ich unterstreiche das, was Christian Harisch gerade gesagt hat, kümmern Sie sich selbst darum. Sie müssen wissen, wie Ihre Werte sind und insbesondere diese beiden Werte sind extrem wichtig, um den Herzinfarkt zu verhindern.
Jetzt spricht man ja davon, und du hast ja auch davon gesprochen, dass Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht, also Faktoren sind, die das Risiko erhöhen und die Prävention entscheidend ist. Und wir haben ja gerade vor kurzem darüber gesprochen, in einem der letzten Podcasts, wie wichtig Bewegung ist, dass das die Grundlage, die Grundsäule der Gesundheit ist, Ernährung wichtig ist, Nichtrauchen enorm wichtig ist. Aber wie hat man hier den Helmut Schmidt erklären können, der so alt wurde und jede und jeder Zuhörer und Fernsehzuschauer wusste natürlich, dass der bis zum hohen Alter geraucht hat und intensiv und viel und stark geraucht hat?
Helmut Schmidt war der einzige Patient, Schrägstrich Mensch, den ich kennengelernt habe, der von vornherein bei seinem ersten Besuch gesagt hat, Herr Kuck, wenn Sie mit mir über das Rauchen sprechen wollen, dann gehe ich gleich wieder. Das war die Voraussetzung überhaupt, um einen persönlichen Kontakt zu Helmut Schmidt zu bekommen, dass man das akzeptiert hat. Es war seine freie Entscheidung. Und er ist mit dieser freien Entscheidung auch alt geworden. Aber man darf nicht darüber hinwegtäuschen, obwohl er alt geworden ist, ist er trotzdem krank alt geworden. Er hatte schwerste Gefäßveränderungen, nicht nur im Herzen, sondern auch in den peripheren Gefäßen und hat das Glück gehabt. Ich glaube, zu einem Leben gehört auch Glück. Er hat das Glück gehabt, dass er trotzdem, dass er Risikofaktoren hatte, trotzdem, dass er weiter geraucht hat, so alt werden konnte. Aber dieses Glück haben die wenigsten. Und ich glaube nicht, dass Helmut Schmidt jetzt wünschen würde, dass man sein Modell als Lebensmodell vorstellt. Ich glaube, er wusste, dass er etwas falsch macht, aber aus Gründen welcher auch immer, er war sonst ein sehr vernünftiger und leidenschaftlicher Mensch. Aber in der Hinsicht war er nicht bereit, über die Folgen seines Handelns nachzudenken. Aber ich würde alle Zuhörer bitten, hier, obwohl man sonst Helmut Schmidt in Deutschland verehrt, zu Recht verehrt, würde ich darum bitten, in diesem Punkte ihm nicht zu folgen.
Also so, es gibt keine Regel ohne Ausnahme.
Es gibt keine Regel ohne Ausnahme und Helmut Schmidt ist in der Tat hier eine unfassbare Ausnahme gewesen. Er wusste um sein Risiko. Er hat ja auch zum Schluss selbst entschieden, dass er dieses Leben, so wie es zum Schluss für ihn war, nicht mehr weiterführen wollte. Also er war sich durchaus im Klaren, dass das alles nicht richtig für ihn war, aber er wollte so leben und diese Entscheidung mussten wir als Ärzte und haben wir als Ärzte auch sehr respektiert.
Du meinst einmal, dass es heute in der Ausbildung von Ärzten so Grundkenntnisse, Abhören, EKG lesen, dass diese Kenntnisse, so wie bei Architekten sagt man ja oft, die können gar nicht mehr zeichnen, weil alles im CAD, in Computern aufgezeichnet wird, dass viele Ärzte ein EKG gar nicht mehr manuell lesen können, um ins Stethoskop gar nicht mehr gewöhnt sind, umzugehen. Könntest du das ein bisschen erläutern, wie du das meinst?
Ich glaube, es gibt zwei Komponenten, die man hier sehen muss. Das eine ist, dass die Anzahl der Ärzte in den Kliniken natürlich dramatisch in den letzten Jahren reduziert worden ist, um Stellen einzusparen und damit letztlich Kosten einzusparen, sodass extrem wenig Zeit nur noch für Ärzte da ist, sich um die individuellen Patienten zu kümmern. Und zur Zeit gehört eben auch, dass man eine genaue körperliche Untersuchung macht. Diese Zeit ist häufig nicht mehr da. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, dann kann man irgendwann mit dem Stethoskop nicht mehr umgehen und kann irgendwann auch nicht mehr mit dem EKG umgehen. Weil um EKG sorgfältig interpretieren zu können, muss man angeleitet werden. Da muss man Kollegen haben, erfahrene Kollegen haben, die die Zeit sich nehmen, den jungen Kollegen beizubringen, was für kleine Veränderungen, und häufig sind es die kleinsten Veränderungen im EKG, die man nicht übersehen darf und die leider häufig übersehen werden. Deswegen ist meine persönliche Auffassung, dass wir nicht mehr darauf vertrauen können, dass es einen Wandel hier geben wird, dass wir irgendwann wieder mehr Zeit in der Medizin haben, um EKG zu lehren und auch um EKG zu lernen. Aber Gott sei Dank kommt ja die künstliche Intelligenz mit Macht und dringt auch mit Macht in die Kliniken. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das, was Ärzte nicht mehr können, eines Tages dann problemlos ersetzt wird durch eine automatische Analyse infolge der künstlichen Intelligenz, die wahrscheinlich dann noch viel besser, noch viel genauer sein wird, weil sie anhand von Tausenden, Hunderttausenden EKGs trainiert ist, wie die natürliche Intelligenz, die Ärzte aufgrund der fehlenden Zeit, aufgrund der fehlenden Erfahrung und aufgrund der fehlenden Kenntnisse, die ihnen beigebracht werden, leider nicht mehr haben werden.
Bevor wir nochmals auf die künstliche Intelligenz und die Zukunft der Medizin zurückkehren, eine Frage zum Thema Chirurgie und Intervention. Ich glaube, das ist allgemein nicht so geläufig, dass man heute eine Herzklappe und auch schwer vorstellbar ohne Öffnung des Brustkorbs austauschen kann. Wie kann man diesen Unterschied Chirurgie vor wenigen Jahren, interventionelle Medizin in der Kardiologie heute erklären?
Ja, es gibt ja seit Jahren die Entwicklung, nicht nur in der Herzmedizin, sondern auch in der Bauchchirurgie, in der Bauchmedizin, dass der Anspruch ist, Patienten möglichst minimalinvasiv, also ohne große Schnitte zu behandeln. Und wenn ich ehrlich bin, ist für mich auch heute immer noch ein Wunder, dass vor 20 Jahren eingeführt wurde, eine Technik, die es erlaubt, dass wir Herzklappen heute wirklich von der Leiste aus im menschlichen Körper, im schlagenden Herzen ersetzen können. Das begann mit der Klappe zwischen der linken Herzkammer und der Hauptchakrader, der sogenannten Aortenklappe, und wird heute aber auch bei den anderen Klappen im Herzen möglich sein. Das ist für den Patienten natürlich der sehr viel schonendere Eingriff. Gerade betrifft es ja ältere Patienten. Wenn man 80 Jahre alt ist, möchte man eigentlich nicht den Brustkorb aufgeschnitten bekommen, möchte keine 3 oder 4 Stunden künstliche Narkose bekommen, möchte nicht an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden, weil es die Nierenfunktion beeinträchtigt. Kurz und gut, wir können heute das leisten, mit Kathetern von der Leiste aus, was Herzchirurgen vor 20, 30 Jahren eingeführt haben, dass man es nur am offenen Herzen, am schlagenden Herzen, was dann stillgelegt gemacht werden konnte. Das heißt, es ist ein unfassbarer Fortschritt in der Medizin. Wir können heute Patienten behandeln, die früher nicht behandelt werden konnten, weil sie zu alt waren. Wir können aber auch Jüngere behandeln, die ein höheres Risiko haben für einen herzchirurgischen Eingriff. So, die Zukunft der Herzmedizin liegt eindeutig in der Nicht-Operation von Herzpatienten. Und die Zukunft ist großartig. Wir können sicherlich den meisten Patienten nahezu versprechen, dass in den nächsten 10 Jahren die Anzahl von der Notwendigkeit, am offenen Herzen zu operieren, weiter rückläufig sein wird. Und es gibt fast jedes Jahr eine Fülle von Studien, die den Beweis antritt, dass die Therapie von Herzklappen und von anderen Herzerkrankungen über Kathetertechniken genauso effizient ist, aber schonender, gerade für die älteren Patienten, als der Eingriff am offenen Herzen.
Wie groß ist so eine Herzklappe? Wie groß ist der Durchmesser, durch die man diese Herzklappe zum Herzen durch die Leiste führt? Und wie lange dauert das?
Also wir können die Eingriffe der Klappe, die ich eben besonders erwähnt habe, der Klappe zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader, der sogenannten Aortenklappe, können wir heute in 40 Minuten machen. 40 Minuten, das ist deutlich weniger wie eine Stunde. Eine normale Herzoperation derselben Klappe dauert 2 bis 3 Stunden. Also die Zeit ist sehr, sehr kurz geworden. Und man darf sich vorstellen, dass die Gefäße natürlich eine bestimmte Größe brauchen, damit wir die Klappe, die zusammengefaltet ist und die in einem Katheter steckt, dass wir diese Klappe wirklich durch die Gefäße in der Leiste bis zum Herzen führen können. Und man kann ungefähr sagen, dass die Klappe und der Katheter einen Durchmesser haben, der ungefähr so groß ist wie ein Kugelschreiber. Also wir kontrollieren das, ob das möglich ist bei den Patienten, indem wir eine Computertomographie machen, die Gefäße darstellen. Aber wenn der Gefäßdurchmesser, und der ist so bei 95% der Patienten, so groß ist wie ein Kugelschreiber, dann kann heute der Eingriff über die Leiste sehr sicher und sehr erfolgreich gemacht werden.
Und wie groß ist so eine Herzklappe, die man austauscht?
Die Herzklappe hat ungefähr einen Durchmesser von 2,5 bis 2,8 Quadratzentimeter. Also ist ungefähr so groß wie der Durchmesser einer Espressotasse.
Und die faltet man zusammen und bringt dann durch die Gefäße zum Herzen und dann wird es beim schlagenden Herzen ausgetauscht. Und was macht man mit der alten Klappe?
Ja, die alte Klappe wird nicht entfernt, sondern die alte Klappe, die ja verkalkt ist, das ist ja der Grund, die Klappe ist so schwer verkalkt, dass sie nicht mehr korrekt öffnet, nur noch zum Teil öffnet. Und diese Klappe wird an die Seite gedrückt. Das heißt, wir nutzen die alte Klappe und die Verkalkung der alten Klappe, damit darin die neue Klappe verankert wird. Die Klappe wird also nicht eingeschraubt, wird nicht aktiv verankert, sondern sie wird passiv verankert in der alten, nicht mehr funktionstüchtigen Klappe. Und das gelingt in 99,9% der Fälle.
Und die neue Klappe, welche Materialität weist die auf? Da hat es ja mal geheißen, es gibt Klappen von Schweinen oder künstliche Herzklappen. Welche Klappe ist Stand der Technik heute?
Also Stand der Technik heute ist in der Tat Klappen, die entweder vom Schwein kommen oder die vom Rind kommen. Schweineklappen oder Rinderklappe, und die werden aus dem Material hergestellt des Herzbeutels. Das Herz ist ja umgeben von einem Beutel, sowohl bei den Tieren wie auch bei uns im Menschen. Und diese Klappe müssen natürlich von dem Eiweiß befreit werden, sonst würden wir ja allergisch als Menschen auf das tierische Eiweiß reagieren. Das kann gemacht werden. Aber die Zukunft, und hier rede ich vielleicht über die nächsten 3 bis 5 Jahren, wird möglicherweise sein, dass wir auch Herzklappen aus künstlichen Materialien herstellen können, deren bisherige Erfahrung relativ schlecht war. Aber es gibt neue Materialien jetzt. Und die würden natürlich den großen Vorteil haben, wenn es künstliche Klappen sind, also aus irgendeinem Kunststoff, dass diese Klappen nicht mehr degenerieren würden, also nicht mehr sich verschleißen würden. Die biologischen Klappen, die wir im Moment implantieren, die Chirurgen, wie auch wir, interventionelle Kardiologen, die haben eine Lebensdauer von ungefähr 10 bis 15 Jahren. Und es wäre natürlich großartig, wenn wir es erreichen können, gerade für die jüngeren Patienten, die 60-Jährigen, 65-Jährigen, die vielleicht noch 20, 30 Jahre leben, wenn die nicht nach 10 oder 15 Jahren wieder eine neue Klappe bräuchten, sondern wir eine Klappe implantieren könnten, die dann 20, 30 Jahre lebt. Also eine Implantation für den Rest des Lebens.
Also es klingt ja dieser Austausch der Herzklappe klingt ja futuristisch, ist aber Realität und das schon beginnend vor 20 Jahren. Wenn man sich heute die Medizin 2024 ansieht, wo wird die Medizin 2030, 2034 sein?
Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wie gerade die Herzmedizin in den letzten 20 bis 30 Jahren sich weiterentwickelt hat. Und es wäre naiv zu glauben, dass die Herzmedizin auf dem Stand heute stehen bleiben würde. Die Herzmedizin ist die innovativste Medizin, die es wahrscheinlich in den letzten 20 bis 30 Jahren überhaupt gegeben hat. Und der Grund ist natürlich, dass die Herzkrankheiten die Todesursache Nummer 1 weltweit sind und dadurch natürlich ein hohes Interesse bei Patienten, aber auch innerhalb der Industrie besteht, Herzkrankheiten einzudämmen. Der nächste große Quantensprung ist wirklich in Sicht, bedingt durch die Corona-Infektion. Ich glaube, dass alle Hörer mitbekommen haben, dass Corona bekämpft werden konnte, die Impfung erfolgreich eingeführt werden konnte durch Entwicklung von Impfstoffen, die auf Messenger-RNA beruhen, also auf genetischen Informationen. Und dieser Hype, der dort entwickelt worden ist und das Geld, was dort verdient worden ist, wird jetzt investiert einmal in Krebstherapien, moderne Krebstherapien, aber auch in neue Herztherapien. Und die Zukunft wird sein, Krankheiten zu verhindern. Und da wird es möglich sein, zukünftig, die Entwicklung läuft schon, dass man mit einer einzigen Spritze den LDL-Rezeptor, über den wir eben gesprochen haben, blockieren kann, dass man mit einer einzigen Spritze den Interleukin-Rezeptor, der ist verantwortlich für Entzündungen der Herzkranzgefäße, blockieren kann. Und so wird es weitergehen. Ich persönlich glaube, dass in 10 Jahren von heute, also wenn wir über 2030, 2035 sprechen, die Anzahl auch der Interventionen, die wir an den Herzkranzgefäßen machen, die wir an den Herzklappen machen, deutlich abnehmen wird, sowohl was die chirurgische Seite betrifft, wie aber auch die interventionelle Seite betrifft, weil die Menschen nicht mehr daran erkranken, weil wir rechtzeitig die Risikofaktoren mit einer einzigen Spritze behandeln können und wir Krankheiten nicht mehr erleben werden, die zu diesen dramatischen Veränderungen führen, die wir jetzt in den letzten 20 bis 30 Jahren mit neuen Herzklappen, mit Stents und anderen Techniken haben behandeln müssen.
Welche Rolle wird künstliche Intelligenz spielen?
Na, künstliche Intelligenz heute schon beschleunigt diese Prozesse. Man sagt ja, was bisher 2, 3, 4, 5 Jahre Entwicklung in der Herzmedizin bedeutet hat oder überhaupt in der Medizin bedeutet hat, zukünftig in 2 bis 3 bis 5 Monaten geschehen wird. Das heißt, die künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, aber sie beschleunigt eben auch die alten Möglichkeiten. Es wird ohne Frage so sein, dass künstliche Intelligenz die Medizin neben der Therapie über die genetischen Einschnitte, die ich eben angesprochen habe, Messenger-RNA, DNA, dass diese Antikörpertherapien, dass diese Therapien kombiniert mit der künstlichen Intelligenz die Medizin auf eine komplett neue Ebene heben werden. Und das Ausmaß dieser neuen Ebene können wir gar nicht überschauen. Es wird dadurch aber zu einem exponentiellen Zuwachs der Qualität in der Medizin kommen. Es ist nicht mehr notwendig, zukünftig auf das Wissen des einzelnen Arztes zu vertrauen. Wir werden alles, was Bildgebung betrifft, Ultraschalluntersuchungen, CT-Untersuchungen, Kernspintomographie-Untersuchungen, alles, was mit Bildgebung zu tun hat, wird die künstliche Intelligenz übernehmen und vieles mehr. Also wir sehen einer spannenden Zukunft entgegen und ich glaube, wir können wirklich die Botschaft hier an unsere Hörer geben, dass man mit großem Vertrauen und Zuversicht der medizinischen Entwicklung in den nächsten Jahren entgehen sehen kann. Und die künstliche Intelligenz sollte keine Angst machen. Sie sollte als Partner akzeptiert werden und als Motor für zukünftige, ja auch heilende Therapien. Wir können Sachen erreichen, die wir ohne künstliche Intelligenz bisher niemals hätten erreichen können.
Karl-Heinz, das spürt man, dass für dich Medizin der Mittelpunkt deines Lebens ist, dass es Berufung ist. Aber abseits der Medizin, wovon träumt Karl-Heinz Kuck, wenn er an die Zukunft denkt?
Na, ich träume als Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, natürlich davon, dass wir weltweit, aber insbesondere hier in Europa, wieder in Frieden und weiterhin in Deutschland in Freiheit leben können. Die Bedrohung, die wir im Moment erleben, die macht mich sehr unglücklich. Man muss bitte wissen, dass bis zum Jahre 1989, bis die Mauer fiel, wir sehr begrenzt waren im wissenschaftlichen Austausch, im medizinischen Austausch mit dem gesamten Kollegen des Ostblockes. Und dann habe ich erlebt, nachdem die Mauer fiel, dass wir frei reisen konnten, dass wir Kongresse hatten mit Kollegen in Ostdeutschland, mit Kollegen in Russland, mit Kollegen im Ostblock insgesamt. Und ich bin sehr bedrückt und sehr traurig darüber, dass dieser Austausch jetzt durch den Krieg, durch den Überfall Russlands auf die Ukraine sehr limitiert worden ist. Ich war vor 2 Wochen in Israel gewesen. Da war ein großer Kongress und ich war gebeten, dorthin zu kommen. Und ich bin der einzige Deutsche gewesen, der dort war. Und ich habe die Verpflichtung gefühlt, dorthin zu fahren, obwohl meine Kinder in großer Sorge waren, weil auch Krieg in Israel ist nach dem Vorspannangriff der Hamas. Auch Israel ist für mich ein wichtiges Land, seitdem ich seit 30 Jahren fahre, weil es gibt kein Land, wo mehr Technologie und Innovation entwickelt wird wie in Israel. Mehr auf den Anteil der Bevölkerung bezogen, wie im Silicon Valley in Kalifornien. Also mein Traum ist, dass ich wieder erlebe, dass wir zurückfinden in Freiheit und in Frieden, dass wir wieder zurückfinden, uns austauschen zu können mit allen Menschen auf der Welt. Udo Lindbergh, mein Freund, sagt immer Professor weltweit zu mir. Ich bin ein Weltenbürger, ich empfinde als Weltenbürger. Ich möchte nicht in nationale Gedanken zurückfallen, wie ich es leider auch in Deutschland und in anderen Ländern immer wieder erlebe. Ich schätze die Menschen an sich. Die Qualität des Menschen ist nicht abhängig von seiner Nationalität, ist nicht abhängig von seiner Rasse. Wir müssen dieses erkennen als höchstes Gut, dass wir die Menschenwürde zu beachten haben. Und wir müssen das Potenzial des Menschen, intelligent und klug mit sich und der Welt umzugehen, nutzen und alles dafür tun, dass wir zu diesem Zustand zurückfinden.
Lieber Karl-Heinz, wir danken dir für deine Zeit und das großartige Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Möglichkeit, diese Gedanken mit dir auszutauschen. Vielen Dank auch.